Wenn ich beim Autofahren das Radio einschalte, also gefühlte 90% der Lieder handeln irgendwie von Liebeskummer und Liebe und Beziehungen. Ständig ist das Thema. Auch in Filmen. Früher bei Sherlock Holmes war es noch eine reine Krimiserie. Heute glaubt jeder Tatort, immer noch eine Beziehungskiste mit einflechten zu müssen. Jedes Mal ist irgendeine Kommissarin ungewollt schwanger und irgendwas mit Beziehungen. Immer ist so eine Beziehung mit eingeflechtet in diese Filme. Wir kennen das Thema Liebe ständig. Selbst der James Bond, obwohl er eigentlich die ganze Welt retten muss, hat er immer noch irgendwie Zeit für sein Girl, das dann immer irgendwie auch noch mit dabei sein muss. Immer ist dieses Thema mit dabei. Es ist verwoben in ganz, ganz vielem und es ist wie so allgegenwärtig in unserem Leben. Wir reden relativ viel von Leben, von Liebe. Eben, wir reden viel von Liebe und heute möchten wir uns dazu Gedanken machen, was es heißt, Liebe zu leben. Und Markus hat schon gesagt, wenn wir das Wort Liebe in den Mund nehmen heute Morgen, dann meinen wir damit nicht so sehr irgendwie so ein Gefühl, nicht so sehr die Schmetterlinge im Bauch, auch nicht unbedingt die körperliche Liebe, sondern es geht darum, die tätige Liebe, das Handeln, die handelnde Liebe, die Liebe, die sich im ganz Praktischen auswirkt. Das griechische Wort dafür kennt ihr, das ist Agape, die Liebe, die zum Handeln, zur Tat wird. Darum soll es heute gehen. Ich lese euch die erste Geschichte vor. Ein Mann kommt zu seinem Freund und gesteht ihm: Ich mache mir wirklich Sorgen. Meine Frau und ich haben einfach nicht mehr die gleichen Gefühle füreinander wie früher. Ich glaube, ich liebe sie einfach nicht mehr und sie mich auch nicht. Was kann ich tun? Das Gefühl ist nicht mehr da? Fragt der Freund. Richtig, stimmt dazu. Und wir haben 3 Kinder, um die wir uns sorgen. Was schlägst du vor? Der Freund antwortet ihm überraschend und klar: Liebe deine Frau. Du verstehst nicht, das Gefühl von Liebe ist einfach nicht da. Dann liebe sie. Wenn das Gefühl nicht da ist, dann ist es ein guter Grund, sie zu lieben. Aber wie liebt man denn, wenn man nicht liebt? Sein Freund erklärte ihm das so: Lieben ist ein Tätigkeitswort. Das deutsche Wort für Verb, ein Tätigkeitswort ist Liebe. Liebe, das Gefühl, ist eine Frucht des Liebens als Tun. Also liebe sie, diene ihr, bringe Opfer, höre ihr zu, fühle mit ihr, schätze sie, bestätige sie. Bist du dazu bereit? Das ist echte Liebe. Liebe, die sich nicht erschöpft in guten Worten, in schönen Gefühlen, sondern Liebe, die für den anderen, für das Gegenüber spürbar, erlebbar ist. Ich finde den Satz schön: Wie kann ich lieben, wenn ich nicht liebe? Handle. Und dabei ist uns auch unser Gott ein Vorbild. Wenn wir den Text nehmen, der uns heute leiten soll, das ist der Text in 1. Johannes 3, in euren Bibeln auf der Seite 266, diejenigen, die nachschlagen wollen. Da heißt es dann gleich in den ersten 2 Versen: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Also es beginnt schon mit dem Thema Liebe im ersten Vers. Seht, welch eine Liebe hat der Vater uns erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar worden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Seht, welch eine Liebe hat der Vater uns erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Gottes Liebe ist sozusagen der Ausgangspunkt. Wir werden in den kommenden Minuten über Liebe und das Miteinander reden, aber der Ausgangspunkt, auch hier gleich im ersten Vers dieses Kapitels, ist Gottes Liebe zu uns. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gezeigt oder erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen. Und woran erkennt man diese Liebe von Gott? Wenn wir in Vers 16 springen, heißt es: Daran haben wir die Liebe erkannt, auch die Liebe, die Gott zu uns hat, in Vers 16, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Das ist der Ausgangspunkt. Gottes Liebe für uns in einem solchen Ausmaß, wie es derselbe Johannes in seinem Evangelium ja auch sagt, im 3. Kapitel, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er was getan hat? Er hat seinen Sohn gesandt, er hat sein Leben gelassen, die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat und nicht einfach so einen Sohn geopfert, sondern er hat sein Leben gelassen, damit alle, die an ihn, diesen Sohn, glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges neues Leben haben können. Oder derselbe Johannes, auch am Anfang seines Evangeliums in Kapitel 1, Vers 12, spricht auch von diesem Kind Gottes heißen. Und er sagt da, so viele ihn aber aufnahmen, ihn, diesen Jesus, der für uns gekommen und gestorben ist und auferstanden ist, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, was? Gottes Kinder zu heißen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, der Ausgangspunkt für Johannes heißt, Gott liebt uns, und zwar so sehr, dass er seinen Sohn gesandt hat, in den Tod gegeben für uns, stellvertretend, damit wir neues Leben haben können und Kinder Gottes, diese Beziehung zu Gott haben können. Das ist der Ausgangspunkt. Nun geht es aber weiter in Vers 14. Ich überspringe da einige Verse. Auf ein paar komme ich nachher nochmal zurück. Ihr könnt es auch gern zu Hause dann mal nachlesen. Wir beginnen wieder mit Vers 14 bis Vers 18. Da heißt es hier in unserem Text, wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind, denn, und jetzt achtet mal auf diese Worte Liebe und Hassen, wie häufig Johannes davon spricht. Also wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, also das Gegenteil von Liebe, der ist ein Totschläger, und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hält. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, und es ist dieser Vers über Gott, dass er sein Leben für uns gelassen hat und der Vergleich zu uns, und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat, zu gut Deutsch Geld, und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Und jetzt kommt der Schlüsselvers, den ich auch möchte, dass ihr dann am Schluss auf jeden Fall auswendig könnt. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in der Tat und mit Wahrheit. Nicht lieben mit Worten, schönes Gerede, schöne Aussagen, gute Gefühle. Meine Kinder, sagt der Johannes, lasst uns doch nicht lieben einfach so quak, 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 sondern lasst uns lieben im Tun, im Handeln, in der Umsetzung. Lasst uns ihn lieben. Johannes wiederholt übrigens diese Aussage immer wieder, schon im zweiten Kapitel, das wir am letzten Sonntag gelesen haben, mit etwas anderem Schwerpunkt. Da sagt er im 9. Vers, für die, die die Bibel noch offen haben, Kapitel 2, Vers 9, wer sagt, also redet, er sei im Licht und hasst seinen Bruder. Also wer nur davon spricht, aber dann seinen Bruder hasst, der ist noch in der Finsternis. Das heißt, Johannes ist es sehr wichtig zu sagen, Liebe zeigt sich im Konkreten und Praktischen. Liebe ist nicht einfach irgendwie so ein Gerede, ein Sprechen, sondern Liebe ist Handeln. Deshalb ist auch unser Untertitel für heute, in der Liebe leben wirkt sich im Tun, im Handeln, in der Umsetzung aus. Ein 5-jähriges Mädchen, die Maria, hatte eine schwere Operation hinter sich. Ist, glaube ich, eine wahre Geschichte. Sie verlor dabei eine beachtliche Menge Blut, sodass sie dringend Blut benötigte. Tests ergaben, dass ihr Blut dem ihres Bruders ähnlich war und es zusammenpasste. Wirst du deiner Schwester etwas von deinem Blut geben, Jimmy? Fragte der Doktor. Jimmy biss die Zähne zusammen und sagte, ja, wenn sie es braucht. Fühlst du dich krank? Fragte der Arzt. Er war erstaunt über das Zögern des Jungen. Nein, sagte Jimmy, ich überlege mir nur, wie lange es dauert, bis ich sterbe. Sterben? Rief der überraschte Arzt. Hast du gemeint, dass die Leute sterben, wenn sie Blut spenden? Ja, Herr Doktor. Dieser kleine Jimmy wäre also bereit gewesen, für seine Schwester zu sterben. Das ist handfeste Liebe. Lasst uns lieben, nicht mit Worten, sondern in der Tat. Ein Emerit, so ein Mensch, der weit weg irgendwo abgehoben irgendwo lebt, zu dem ist mal ein Mann gekommen, der hat gefragt, was muss ich tun, damit mein Leben wieder frisch und neu und mit Kraft und auch mit Liebe erfüllt wird. Der Emerit gab demjenigen, der gefragt hat, einen löchrigen Eimer und sagte, geh zum Brunnen und hol mir Wasser. Das Bild zeigt schon etwa, was passiert. Der Mann geht, etwas verstört, holt im Brunnen Wasser, trägt den Eimer wahrscheinlich etwa so zurück. Ich habe da so ein Waschzuber mitgebracht. Ihr könnt euch ja mal vorstellen, wie es ist, in einem solchen Zuber Wasser zu transportieren. Man kommt nicht so fürchterlich weit, weil nämlich genau das hier passiert. Und er kommt zurück und hat natürlich kein Wasser mehr im Eimer. Der Emerit sagt, geh noch einmal. Der denkt, was soll denn das jetzt sein? Geht aber und tut es. Er tut es ein drittes Mal. Und dann sagt der Emerit zu ihm, Wasser hast du keins mitgebracht, aber guck mal den Eimer an. Was ist mit dem Eimer passiert? Er war sauber. Das Wasser hat den Eimer gereinigt. Und die Aussage war, du bist zu mir gekommen, sagt er, um mich zu fragen, wie mein Leben irgendwie neu wieder und erfüllt mit Liebe und Begeisterung sein kann. Lass Gottes Wort so sein wie dieses Wasser. Man kann es nicht halten, aber man kann es in sich aufnehmen, sich damit beschäftigen und es reinigt uns. Es gibt uns neue Ausrichtung, es gibt uns neue Richtung. Es ist wie die Spur einstellen beim Fahrzeug, dass es wieder geradeaus läuft. So ähnlich ist das Thema von heute Morgen. Wenn ich von Liebe spreche, erzähle ich euch eigentlich überhaupt nichts Neues, nichts, was ihr wüsstet, also was ihr nicht wüsstet oder was ihr nicht schon mehrfach auch gehört hättet. Aber es geht mir um dieses Wasser im Eimer, um dieses Reinigen, darüber nachdenken, um wieder neu ausgerichtet zu werden. Meine Kinder, heißt es hier in Vers 18, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Wir belassen es so gerne bei den Worten. Und wisst ihr warum? Irgendwie ist es einfacher und billiger. Guckt mal nur den 17. Vers an drüber. Wenn jemand dieser Welt Güter hat, Geld, und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Es wäre einfacher, auch ein bisschen billiger, nur mit Worten zu lieben. Und deshalb sagt Johannes, meine Kinder, da müssen Taten folgen. Liebe muss sich zeigen in unserem Leben. Ganz ähnlich sagt es übrigens der Jakobus, der auch sehr viel vom Handeln des Glaubens spricht. Jakobus, ich kann euch das vorlesen, Jakobus 2, Vers 15. Da sagt der Jakobus, wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung oder an täglicher Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, das ist dieses Reden, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt aber ihnen nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen, sagt Jakobus. So hat auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, wenn er sich nicht zeigt, in sich tot und bedeutet nichts. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben allein mit Worten und der Zunge, sondern lasst es uns praktisch tun. Und dabei ist der Johannes in seinem Text sehr brutal. Ich habe euch hier ein paar Verse ausgelassen, zwei davon schreibe ich euch nochmal auf. Vers 10 und Vers 14, wo er es wie zusammenfasst und sagt, daran, es kommt wieder dieses Thema Kinder Gottes, dass wir Kinder Gottes sein dürfen durch die die Liebe, die Gott uns schenkt. Daran wird offenbar, dass wir Kinder Gottes, also welche Kinder Gottes und welche Kinder des Teufels sind, Doppelpunkt. Und jetzt kommt so eine ganz, also typisch für Johannes, so ganz, ganz simple, schwarz-weiß. Woran zeigt sich's? Ganz einfach. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer seinen Bruder nicht liebt. Punkt. Noch Fragen? Es ist eigentlich klar. Das ist schwarz und weiß. Das ist Johannes. Oder er sagt es in Vers 14 auch. Wir wissen, dass wir vom Tod ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Und andersrum genauso. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Wir reden also nicht heute Morgen von irgendeinem Nebenthema. So, ja, vielleicht der eine spielt gern Fußball, der andere geht gern Skifahren und der dritte redet halt gern von Liebe. So, ja, kann man auch machen. Johannes macht sehr deutlich, wenn wir davon sprechen, von diesem Thema, reden wir von Leben und Tod. Wir reden vom Entweder-Oder. Es ist nicht so ein Mittelding und eine Freiwilligkeit. Johannes ist übrigens in guter Gesellschaft und in direkter Linie auch mit vielen alttestamentlichen Propheten, die das Volk immer wieder daran erinnert haben und herausholen wollten aus dieser pseudo-frömmigen Selbstbeweihräucherung, so auf sich bezogen. Besonders der Prophet Amos, lest ihn mal im 5. Kapitel, da sagt er einmal, ich kann das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören. Ihr macht tolle Geschichten in den Gottesdiensten, frommes Gesäusel, macht die ganzen Opferriten und alles. Und nebendran sind, damals war das die soziale Randschicht, die Witwen und Waisen, diejenigen, die nichts zu essen hatten, die armen Brüder. Und der Prophet Amos rüttelt das Volk regelrecht auf und sagt, ich kann dieses Gesäusel nicht mehr hören. Tut endlich etwas, damit euer Glaube auch sichtbar wird. Und mir ist so aufgefallen, wenn man das mal vergleicht mit den Vokabeln, die so in der christlichen Szene heute üblich sind. Also ganz selten findet man einen Buchtitel, der irgendwie so Begriffe wie Buße, Hingabe oder Gehorsam so enthält. Buchtitel klingen viel eher so auftanken, aufatmen, wohlfühlen, Gottes Gegenwart spüren, aufbrechen aus Gottes Enge. Befreiende Nähe Gottes, Spiritualität der Liebe. Nun, die Titel und diese Worte haben alles was Gutes an sich, auch eine gute Intention dahinter, aber ihr spürt auch schon, da kommt etwas sehr stark auf sich Bezogenes. Ich fühle mich gut bei meinem Gott. Mir geht es besser. Ich bin im Mittelpunkt des Ganzen. Und deshalb weist uns Johannes noch einmal hin hier im 17. Vers und sagt, es geht, wenn wir von Liebe sprechen, nicht um mich, es geht um den anderen, um die andere Person. Und jetzt komme ich zu diesem Zettel, der auf eurem, bei euch ist. Und das ist wirklich klassisch, dieser Eimer. Das kennt ihr. Das ist nichts Neues, aber lasst doch dieses Wasser einfach mal durch den Eimer eures Lebens laufen. Dieses Reinigende, Neuausrichtende von Gottes Wort. Was ich euch aufgeschrieben habe auf der linken Seite, sind 4 Spalten, 4 Übersetzungen, einige eher traditionell und genau, die anderen eher etwas übertragend. Ich habe alles aufgeschrieben, dann könnt ihr es vergleichen, was vielleicht auch mehr euch anspricht. Und die eigentlich wichtigste Übersetzung kommt auf der rechten Seite, nämlich, und was hat das mit mir zu tun? Wo stehe ich in dieser Frage? Und deshalb möchte ich euch auch bitten, das mitzunehmen und es nicht einfach gleich in den Papierkorb schmeißen, wenn ihr heimfahrt. Nehmt es mal mit. Wo stehe ich in diesen Kriterien? Korinth war ja eine Stadt damals, die relativ berühmt war, eine große Hafenstadt, vielleicht so ähnlich heute wie Rotterdam oder Amsterdam. Boomtown, wirtschaftlich florierend, so jung, dynamisch, cool. Alles lief dort sehr gut, aber es war auch moralisch ziemlich verfallen. Ähnlich wie wir es vielleicht jetzt eben auch aus Amsterdam kennen. Und das hat Einfluss in die Gemeinde in diesem Korinth gehabt. Und Paulus hat damit zu kämpfen und versucht zu erklären, Liebe ist nicht einfach käufliche Liebe, wie das üblich war damals in Korinth, sondern Liebe ist viel mehr. Liebe ist das, von was er hier spricht. Und jetzt kommen 14 Begriffe. Und wenn ihr euch mal zu Hause zu jedem Begriff einfach eine Minute Zeit nehmt, dann habt ihr eine Viertelstunde verbracht, Reinigen der Eimer mit den Löchern, das Wasser, das durchgeht, euch neu ausrichtet. Der erste Begriff, der hier auf eurem Blatt steht, und wo steht es übrigens? Ich habe es vergessen draufzuschreiben, aber ich gehe davon aus, ihr wisst es. 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7. Also könnt ihr noch draufschreiben, dass ihr es zu Hause auch wiederfindet, aber vermutlich hätten es die meisten auch gefunden. 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7 sind diese Verse. Und der erste Begriff, den Paulus benutzt, ist, er sagt, die Liebe ist, und jetzt könnt ihr wählen, langmütig oder geduldig. Die Liebe ist langmütig oder geduldig. Nun, der Paulus musste damals in Korinth so eine Art Starkult auch aushalten. Genau, hier steht es nochmal, 1. Korinther 13. Paulus musste damals in Korinth so eine Art Starkult aushalten. Da war ein Fan von einem Star und der andere Star von einem Fan von einem anderen Star. Die haben sich ziemlich zerstritten, wenn ihr mal den Korintherbrief lest. Ist sehr viel davon die Rede, sogar im Abendmahl haben sie sich gezofft. Und Paulus sagt, Leute, Liebe ist langmütig und geduldig. Wieder, meine Kinder, lasst uns Liebe nicht mit Worten nur und Zunge, sondern in der Tat. Langmütig und geduldig. Was ist das Gegenteil? Vielleicht Ungeduld. Nörgeln, Nerven. Und ich, jetzt auf der rechten Seite, ihr könnt es auch so reinschreiben, dass niemand sieht von mir aus, oder zu Hause, wenn es niemand sieht. Wie geht's mir mit dieser Geduld? Wie oft verstehe ich den anderen nicht und die Ungeduld geht mit mir durch? Der andere versteht vielleicht nicht so schnell, hat die Notwendigkeit, Dinge zu verarbeiten, sich Gedanken zu sortieren. Paulus sagt ganz simpel, die Liebe ist geduldig oder in dem etwas älteren Wort langmütig. Der nächste Begriff, die Liebe ist, und das ist etwas verwandt vielleicht damit, freundlich oder neuere Übersetzungen sagen auch gütig, freundlich, ist vielleicht verwandt mit der Geduld. Paulus hatte viel auch Ablehnung der Korinther erlebt. Wenn ihr mal den 2. Korintherbrief lest, muss er ständig rechtfertigen, dass er Paulus ist und dass er doch der Gemeinde auch etwas sagen möchte. Viel Widerstand, viel Gegenwind erfahren in Korinth. Und deshalb weiß er durchaus, was er meint, wenn er den Korinther sagt, die Liebe ist freundlich, ist gütig. Und auch hier, wenn wir eine Sekunde an das Gegenteil denken, wie viele Verletzungen sind schon durch das Gegenteil hier entstanden? Unfreundlich, vielleicht grobes Verhalten. Nun, wir Deutschen sind so ein bisschen stolz auf unser direktes Handeln. Ich habe wenigstens die Wahrheit gesagt, das ist ganz wichtig. Aber Wahrheit ohne Liebe kann sehr verletzend sein. Übrigens in anderen Kulturen ganz anders. Freundlich und gütig ist ein Zeichen der Liebe, die in unserem Leben sichtbar werden sollte. Wieder, denk mal an die rechte Seite. Und ich? Bin ich in meinem Job bekannt als einer, der freundlich und gütig, als einer, der geduldig ist? Kennen mich meine Nachbarn so? Eifert nicht oder Neid spielt eine Rolle in der Elberfelder Übersetzung und in der Genfer. Der Neid, eifert nicht, kennt keinen Neid, seid nicht verbissen. Nicht zufrieden, immer den Vergleich mit den anderen und wir finden dann ja immer diejenigen, die mehr haben in irgendeinem Bereich als wir. Die, ob es jetzt Anerkennung ist, ob es Geld ist, ob es Begabungen sind, was immer. Sobald wir anfangen zu vergleichen, finden wir immer solche, die mehr haben als wir. Und ganz schnell sind wir hier in dieser Ecke so ein verbissenes Eifern und letzten Endes, wenn wir ganz ehrlich sind, auch ein Neid. Und wie viele Beziehungen und Gemeinschaften sind schon vergiftet worden durch dieses Neiden, durch dieses Vergleichen, das so zerstörend ist. Lest mal 1. Korinther 11, da geht es ums Abendmahl, wie hier der Neid selbst im Abendmahl eine Rolle gespielt hat. Da haben Leute mehr und weniger zu essen gehabt und die haben sich gezofft um dieses Essen selbst im Abendmahl. Paulus sagt, Leute, Liebe kennt keinen Neid. Liebe eifert nicht. Der nächste Begriff gehört genauso oder ist ein Ergebnis aus diesem Vergleichen, ist aber wie das Gegenteil. Die einen, die vielleicht eher das Minderwertigkeitsempfinden haben, die anderen haben mehr und besser. Und die anderen, die vielleicht auf der anderen Seite sind, Liebe spielt sich nicht auf. Liebe prahlt nicht. Wir können das ja auch ganz subtil, und ich glaube besonders wir Männer kennen so diesen Wettkampf mit Krawatte, so wer ist mehr, wer hat mehr, wer kann mehr, wer ist weiter. Die Bibel ist ganz einfach. Johannes ist ganz schwarz-weiß und sagt, die Liebe, und die Frage ist, wie sehr das in meinem Leben sichtbar ist, die Liebe prahlt nicht. Die Liebe bläht sich nicht auf, glaube ich, sagt der Luther. Das finde ich auch eine süße Beschreibung. So wie so ein Luftballon, so bang, wo sich es dann in Liebe oder in Luft auflöst. Die Liebe, auch das ist wieder sehr verwandt damit, das ist jetzt mit dem Aufblähen bei Luther. Die Liebe schaut nicht auf andere herab. Ich finde diese Formulierung in der Hoffnung für alle sehr schön. Die Liebe schaut nicht auf andere herab. Wieder, wie heißt unser Leitvers von heute Morgen? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern mit Taten. Und Teil dieser Taten heißt Liebe, die sich auswirkt im Herunterschauen auf andere. Ihr kennt so diese Gedanken, die einem so durch den Kopf geht. Ah, das hätte ich doch. Und wenn die nur mich gefragt haben und warum schon wieder der... Liebe schaut nicht auf den anderen herunter. Also ich hätte das doch ganz anders. Liebe bläht sich nicht auf. Der nächste Begriff, verhält sich nicht taktlos, verletzt nicht den Anstand. Auch hier wieder, wenn ihr mal 1. Korinther 11, an die Korinther Gemeinde ist es ja geschrieben, die Leute sind betrunken ins Abendmahl gekommen. Ziemlich heftig. Kann ich mir vorstellen, warum Paulus von taktlos und Anstand spricht. Auch in der Gemeinde gab es sehr viel moralisches Durcheinander. Manche hatten sexuellen Verkehr mit der Frau ihres Vaters, also wirklich rauf und runter. Und Paulus sagt, Liebe hat hier Grenzen. Taktlos, Anstand. Nun, wir wissen, dass das zum Teil auch kulturell bedingt ist. Ich habe die Chance, in 3 Wochen nach Kirgisistan zu gehen, um eine christliche Arbeit dort zu besuchen. Und ich bereite mich jetzt etwas drauf vor. Und ich habe zum Beispiel gelernt, ich muss Essen 3-mal ablehnen, sonst wird es sehr gierig. Also wenn ich einfach sage, jawohl, ich nehme das jetzt, wird es empfunden als fürchterlich gierig. Und ich muss erst mal 3-mal Nein sagen. Ich weiß dann aber auch, ich werde noch ein 4. Mal gefragt und dann darf ich es annehmen. Ich habe auch gelernt, wenn ich so auf dem Boden sitze, es gibt ja keine Stühle, ich darf auf gar keinen Fall die Fußsohlen dem Gegenüber zeigen, weil das irgendwie eine sehr negative Geste ist. Würden wir jetzt gar nicht so empfinden, aber wird in der kirgisischen Kultur wohl so empfunden. Insofern ist es wahrscheinlich kulturell etwas unterschiedlich, was wir mit taktlos und Anstand empfinden. Aber die Liebe kennt diesen Respekt vor dem anderen. Egal es in welcher Kultur, auch in unserer deutschen Kultur, Liebe achtet auf das, was dem anderen wehtut und verzichtet vielleicht auch mal was, was man gerne tun könnte oder würde, weil es dem anderen zum Nachteil gereicht. Liebe achtet auf den anderen. Damit verwandt auch das nächste. Paulus sagt, es sucht nicht den eigenen Vorteil. Paulus, der alte Luther übersetzt, sucht nicht das Ihre. Liebe achtet auf den anderen. Das ist das, was wir vorher schon mal hatten bei Johannes. Wenn du siehst, wenn du die Güter dieser Welt hast, sagt Johannes, und du siehst deinen Bruder darben, der kann es benötigen, wie kann Gottes Liebe in dir sein und du verschließt die Augen vor dieser Not? Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil, sondern das, was dem anderen dient. Ja, ich weiß, dass keiner von uns in dieser Liste von Forbes mit dem Bill Gates, die 50 reichsten Männer der Welt, taucht keiner von uns aus, und nicht mal bei den 5000 reichsten der Welt. Aber wenn wir uns vergleichen mit der ganzen Welt, dann müssen wir ganz objektiv sagen, wir haben sehr viel an Besitz zur Verfügung bekommen, auch in unsere Verantwortung bekommen. Und es ist die Frage, was wir damit tun. Der Johannes ist da ganz praktisch. Der redet gar nicht drum herum. Auch der Jakobus, ich habe es euch vorher vorgelesen, die davon reden, zu sagen, Liebe zeigt sich im Teilen. Und ich denke an die Geschichte, die wir vor einigen Monaten hier hatten, wo wir Geld zusammentragen konnten, dass zum Beispiel in der Schule, in der unsere Tochter Melissa in dem Slum in Kenia unterrichtet hat, mehrere Monate und es war nur Reis zum Mittagessen gereicht werden konnte, damit die Kinder wenigstens einmal am Tag eine warme Mahlzeit haben konnten. Das ist für mich ein Beispiel davon, zu sagen, wir suchen nicht das, was wir brauchen und was wir vielleicht damit noch an Schönem für uns tun könnten, sondern es geht um die anderen. Eine interessante Facette hier bei dem achten Punkt, Liebe lässt sich nicht erbittern, so sagt es Paulus, lässt sich nicht reizen, oder neuere Übersetzungen sagen, verliert nicht die Beherrschung, das finde ich sehr schön. Ich bin halt irgendwie Choleriker und so ist es halt, da müssen die anderen schließlich irgendwie mit umgehen. Ja, ich weiß, dass jeder von uns, da kommen ja noch einige 14 Punkte sind es, jeder an einem dieser 14 Punkte anders zu kämpfen hat. Der eine vielleicht eher mit dem Punkt, der andere mit dem anderen. Aber es heißt hier relativ klar, die Liebe verliert nicht die Beherrschung. Ich brauche das nicht zu erklären. Ihr kennt das. Jetzt sind wir auf der rechten Seite dieses Blattes und wir? Die Liebe ist, ich habe fast den Eindruck, es wird immer schwieriger, so die folgenden Aussagen. Die Liebe ist nicht nachtragend. Luther übersetzt, rechnet das Böse nicht zu. In Korinth lesen wir davon, im Korintherbrief, dass sie sich gegenseitig vor das Gericht geschleppt haben und sich gegenseitig verklagt haben. Ist mein Recht, dem werde ich zeigen, das lasse ich mir doch nicht bieten, da gehe ich vors Gericht. Und Paulus erklärt im Korintherbrief, dass das nicht in Ordnung ist in der Gemeinde. Liebe ist nicht nachtragend. Nun, wir haben uns, glaube ich, selten vor die Gerichte gezogen hier, aber wir kennen das schon. Also das zahle ich dem noch irgendwie heim. Das kriegt er noch mal zu spüren. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Diese Gedanken kennen wir, glaube ich. Und die Bibel sagt sehr deutlich, Vergebung heißt, jemand hat es mal so formuliert, Vergebung heißt bewusst auf Sanktionen zu verzichten. Vielleicht fällt es schwer zu vergessen, das ist ein anderes Thema, aber das Vergelten, die Sanktionen, darauf verzichte ich ganz bewusst und sage mir, ich möchte nicht nachtragend sein. Auch hier wieder, ganz in der Stille, ihr braucht es gar nicht öffentlich sagen, weil es wahrscheinlich fast peinlich. Ich glaube, ihr kennt diese Themen, die wir noch mit uns rumtragen, wo wir noch nicht vergeben haben und wo wir noch dran sind zu sagen, ich möchte nicht nachtragen. Freut euch, wenn die Wahrheit siegt. Schadenfreude ist doch irgendwie die beste Freude. Also mir geht es gerade im Moment mit Volkswagen so, aber das ist ein anderes Thema. Freut euch, wenn die Wahrheit siegt, sagt hier der Paulus. Auch wenn es gerade eine Person betrifft, wo ihr es euch so gewünscht hättet. Ah, endlich. Wir kennen das alle. Es ist ziemlich menschlich. Und Paulus sagt, Liebe freut sich, wenn dem anderen Positives geschieht, wenn die Wahrheit siegt, auch wenn es eine Person betrifft, bei der ich es mir gerade ganz anders gewünscht hätte und ich es überhaupt nicht der Person gönne. Dann kommt so eine ganze Reihe von Worten, die Paulus hintereinander reiht. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Und auch hier, wenn wir so ein ganz kleines bisschen in der zweiten Gehirnhälfte mitdenken, was in Korinth da los war. Sie erträgt alles. Die Korinther, das war wirklich ein Tohuwabohu, ein Durcheinander. Sie haben schlecht übereinander geredet, sie haben gegeneinander prozessiert. Und Paulus sagt, die Liebe ist immer bereit zu verzeihen. Sie glaubt alles, oder neuere Übersetzungen sagen, sie vertraut stets. Es gab in Korinth tatsächlich Menschen, die auch geglaubt haben, dass alles mit dem Glauben an Jesus eigentlich Quatsch ist, weil das war für sie gar nicht logisch genug, das war für sie nicht akademisch genug und vornehm genug, wo dann Paulus mal sagt, das Wort vom Kreuz ist doch wie eine Torheit, auch für die Menschen, die es annehmen, und es ist eine Kraft für diejenigen, die es verstanden haben. Vertraut alles, verliert nie die Hoffnung. Es gab in Korinth Menschen, die haben geleugnet, dass es Auferstehung gibt, dass es einen Himmel gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Liest mal 1. Korinther 15. Ganzes Kapitel, wo Paulus das erläutert, wie wichtig der Glaube an die Auferstehung ist. Verliert nie die Hoffnung und sie hält durch bis zum Ende. Ich möchte euch die Tageslosung von gestern vorlesen. Vielleicht haben sie manche auch gelesen im normalen Losungsheft. Da war ja die Überschrift oder der Vers, der ausgewählt war: Hass erregt Hader, Liebe deckt alle Übertretungen zu. Erinnert euch, wo das steht? Vielleicht haben es manche gelesen, steht in Sprüche 10. Hass erregt Hader, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Das ist ja auch hier in diesen letzten Versen, wo Paulus das so hintereinander reiht, deckt alles zu, es ist alles letzten Endes mit der Liebe abgedeckt. Und dann ist ja der Gedanke noch dazu, der Mantel der Liebe über alles, nicht der Mantel der Gleichgültigkeit, nicht der Mantel des Schweigens, auch nicht der sprichwörtliche Teppich drunter kehren, sondern der Mantel der Liebe, der die Gerechtigkeit kleidet und der der Wahrheit gut steht. Birg uns in deiner Liebe, Gott. Was wollte ich euch heute Morgen sagen? Ich wollte euch nichts Neues sagen. Ich wollte, dass ihr euren Eimer vielleicht ein paar Mal durchwascht. Deshalb auch der Zettel, bitte nehmt das mit. Geht nochmal drüber. Die Worte sind ganz einfach, ganz simpel zu erklären. Es geht darum, dass es unser Leben reinigt, dass es in unser Leben geht, dass es uns beschäftigt, dass es uns neu macht. Nicht, dass ihr Wasser herumtragt, aber dass euer Eimer vielleicht etwas sauberer wird, klarer ausgerichtet wird. Und dann möchte ich gerne, dass ihr diesen Gedanken mitnehmt. Vielleicht sollten wir ihn zum Schluss auch nochmal gemeinsam sagen, damit uns etwas besser im Gedächtnis bleibt, diesen Vers von 1. Johannes 3, Vers 18. Vielleicht könnt ihr ihn mit mir vorlesen. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und der Wahrheit. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns deine Liebe schenkst. Dass du deine Liebe uns so sehr geschenkt hast, dass du dein Leben für uns gegeben hast am Kreuz. Dass Vergebung und Neuanfang und Beziehung zu dir möglich ist, weil du uns liebst. Und das macht uns zu deinen Kindern, das versetzt uns in diesen Stand, zu dir zu gehören. Und wir möchten dich heute Morgen bitten, dass das Auswirkungen in unserem Leben hat, dass es spürbar wird. Heute Mittag, wenn wir vielleicht in der Familie zusammen sind, morgen am Arbeitsplatz oder in der Schule, an dem Platz, wo wir sind, wo wir Nachbarn begegnen. Wir möchten Menschen sein, die deine Liebe weitergeben. Und du weißt, wo wir, jeder Einzelne, wie wir jetzt hier sitzen, bei diesen 14 Punkten aus dem 1. Korintherbrief vielleicht Schwierigkeit haben. Vielleicht sind es nicht alle 14, vielleicht nur ein oder zwei oder vier. Ich bitte dich, dass du uns schenkst, dass wir uns verändern lassen, dass dein Wort, deine Worte uns reinigen, immer wieder neu ausrichten auf dich und dass wir Menschen werden, denen man deine Liebe abspürt. Wir möchten Menschen sein, wir möchten eine Gemeinschaft sein, eine Gemeinde sein, die wirklich Liebe lebt, die Liebe auslebt, die Liebe teilt mit den Menschen um uns herum. Mache uns dazu fähig, nicht weil wir uns damit irgendwas verdienen können, nicht damit wir deine Liebe durch unser Handeln verdienen müssen, überhaupt nicht, aber weil du uns zuerst geliebt hast, möchten wir deine Liebe weitergeben. Bitte befähige uns dazu. Amen.